Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Buch Jesaja ist für ganz viele von uns ja ein Buch, vor dem wir sehr oft eine andere Haltung einnehmen. Nun, was meine ich damit? Die einen, die stehen staunend davor. Der Nächste wendet sich ab. Der Dritte findet die Tröstungen gut und er lässt sich auch auf die Verheißungen ein, aber die meisten machen einen Bogen um die Deutung, Auslegung und Verkündigung. Und gerade deshalb, weil man durchaus auch völlig daneben liegen kann oder wenn man den Zusammenhang nicht wirklich richtig erkennt, ist es so für uns. Und ja, es ist auch nicht ganz so verständlich, wie vieles, was wir aus dem Neuen Testament zum Beispiel der Apostelgeschichte kennen. Abgesehen davon, dass die wenigsten von euch heute hier in diesem Raum Predigten halten, aber so können dennoch die meisten von euch das eben Gesagte vielleicht ganz gut nachvollziehen. Und da sind wir bei dem heutigen Sonntag, der für den Trinitatissonntag, also letzte Woche verordnete Predigttext, stammte nämlich genau aus diesem Propheten Jesaja. Diese Auslegung, diese Predigt hatte letzte Woche Premiere und so wollen wir uns auch heute und hier in Fraunhofen noch einmal mit diesem Text beschäftigen. Und nein, er erfüllt nicht die Ankündigungen, die Manfred Kröger am vergangenen Mittwoch in der Bibelstunde geäußert hat. Und dennoch ist es mir ein Anliegen, über diese Verse des Jesaja-Buchs zu reden. Vorher wollen wir aber diese gemeinsam hören. Es sind die Verse 1 bis 8 aus dem 6. Kapitel des Propheten Jesaja. Übrigens, es besteht jetzt noch die einmalige Möglichkeit und ich bitte sehr, herzlich darum, rege davon Gebrauch zu machen. Ihr könnt gerne den Platz mit mir tauschen. Also wir wechseln dann einfach, dann höre ich auch gern zu. Aber wollen wir erstmal den Text hören? Vielleicht bleibe ich dann doch hier vorne. Jesaja 6, Vers 1 bis 8. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, haben wir übrigens auch gesungen vorhin in dieser einen Strophe. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Daher bebten die Pfosten der Schwellen und von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, so schreibt es Jesaja, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen, unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Bis hierher. Lasst uns noch einmal still werden und miteinander beten. Lieber Herr Heiland, du gibst uns diesen Text für diesen Gottesdienst und wir bitten dich, rede du zu uns, schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. damit ich euch auch sehe und merke, wenn ich zum Schluss kommen muss. Ich möchte uns diesen Text noch einmal ganz bewusst einordnen. Wir hören von Jesaja, dem Propheten Jesaja. Sein Name bedeutet, der Herr ist Rettung. Dieser Prophet Jesaja ist der am meisten zitierte Prophet des Alten Testaments. 65 Mal finden wir das ganz direkt im Neuen Testament. Und als Zeitgenosse der weiteren Propheten Hosea und Micha, klingt wie mein Name und schon deshalb ist er mir sympathisch, als Zeitgenosse des Hosea und Micha dient er unter vier Königen von Juda. Mit seinem reichen Wortschatz, der übrigens größer ist als in den Psalmen, begegnet uns hier zu der Zeit dieser Mann während der Regierungszeit des Königs Usia. Der Textausschnitt fällt in den Anfang des ersten und ausführlichsten Abschnitts des Jesaja-Buches. Hier geht es nach seiner Berufung dann um das Gericht über das Volk Israel. Wir, die meisten, wissen, dass zum Ende des Buches Jesaja von Heil, Befreiung und auch zukünftiger Herrlichkeit berichtet wird. Aber da sind wir eben noch lange nicht. Wer aber meint, dass wir hier noch nichts davon sehen oder bemerken können, dem darf ich gern freundlich sagen, schau einfach mit mir genau hin. Was bedeutet Jesajas Name? Ich hatte es vorhin schon gesagt, der Herr ist Rettung. Und dies entspricht, und da dürfen wir eigentlich alle immer wieder staunen, auch der Wortbedeutung anderer Namen, nämlich dem Namen des Josua, des Elisa und Jesus, der Retter. Es ist also ein erster Hinweis hier im Alten Testament, ein Hinweis auf Christus, den Retter. Vielleicht finden wir ja noch mehr. Jesaja hat also Usia als König erlebt. Und da stellt sich die Frage, was war das für ein König? Nun, Usia, er wurde mit 16 Jahren König. Stellt euch das mal vor. Also ich habe mich in der Vorbereitung, habe ich mir überlegt, meine Lisbeth zu der Zeit, die ist jetzt 16 und König oder Königin, nee, also schon schwierig, ne? Aber in 2. Könige 15, Vers 3 erfahren wir über ihn und da schreibt die Schrift, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Grund zum Freuen? Nicht ganz, denn der Satz geht weiter und da heißt es nur, dass die Höhen nicht entfernt wurden, denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Der Anfang des Königs Usia war gut. Und dann ließ man den Herrn, den Schöpfer Himmels und der Erde, nicht mehr allein Gott sein. Usia machte das Gleiche wie viele in der Reihe der Königsherrschaft Israels. Und ich verwende hier einmal die Worte, wie sie unsere heutige Zeit ebenfalls kennzeichnen. Dieser König führte, würde man heute sagen, das oder die Antidiskriminierungsgesetze ein. So würde man heute darüber berichten, weil er damit das zementiert, auch wenn es nicht so formuliert wurde, in der öffentlichen Meinung und man behauptet, die Gottheiten seien alle gleich. Und genau so sah er Usia nicht ein, was Gott festgelegt hatte, wer räuchern durfte. Dieses Vorrecht der Priesterschaft kränkte ihn in seiner königlichen Person. Es sah überhaupt nicht ein, dass er als erster Mann im Volk nicht auch, und hier füge ich einmal bewusst einfach das Wort aufrichtig, dazu, er sah überhaupt nicht ein, dass ihm dies nicht auch gestattet war. Und es ist der Trotz gegen Gottes Anweisungen, letztlich ein Aufbegehren gegen den Herrn der Herrscharen. Das steht mir auch zu. Ich sehe das gar nicht ein, ich lasse mich nicht benachteiligen. So hören wir es bis heute. Und obwohl die Ansage Gottes ganz eindeutig war und auch die Schrift etwas ganz anderes lehrt, wie kann man denn dann behaupten, dass es anders sei? Heute formuliert man natürlich anders und viel und fühlt sich damit auch schlauer. Und doch ist es derselbe Geist, die gleiche Ignoranz, ja, ich sage einmal, das rotzfreche Entgegenstellen, wie man sagt, mit heutigen Erkenntnissen, mit unserem Erfahrungshorizont oder die Wissenschaft fand heraus. Und letztlich ist das alles, entschuldigt bitte, aber ich kann es nur so formulieren, bescheuertes Gelaber einer Gesellschaft, die Gott trotzt. Und es gäbe unzählige Beispiele. Schaut euch das Bestreben heutiger Politiker an. Nur dies eine sei erwähnt. Man denke an die Diskussion um den Schriftzug am Berliner Schloss. Und dann noch die vielen anderen Dinge in unserem Land, in der EU, ja, über den Globus verteilt. Und so ist das Bestreben heutiger Politiker kein anderes als damals. Salomo lässt grüßen, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Nur heute klingt es eben besser, anders und ist vielleicht auch rhetorisch besser verpackt. Es scheint unanstößiger mit dem Namen und unter dem Deckmantel Antidiskriminierung. Gestern las ich im Newsletter von IDEA, unser Bundeskanzler sagte auf dem Kirchentag, der seinen Namen als solchen gar nicht verdient, ich bin geprägt vom biblischen Denken. Ob er sich in Kürze daran noch erinnert? Oder meint er das, was die Menge an Karfreitag brüllte, wir wollen nicht, dass diese über uns herrsche? Deshalb auch der Amtszeit ohne Gottesbezug, ja, mit Gottes Hilfe. Verlogenes Pack, ein Zitat, dem ich mich nicht entgegenstelle. Gottes Wort und Weisung wird ganz offensichtlich mit Füßen getreten und außer Kraft gesetzt. So kommt dann nach dem Hochmut auch der Fall, genauso wie bei Usia. Der Herr straft den Usia mit Aussatz. Daran stirbt dieser nach allem Anschein. Und genau das müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir diesen Text lesen, also die Umstände im Volk Gottes. Da mache ich mal einen Reim drauf. Die geistliche Lage im Land, welche der Herr und der Prophet vorfand, war, so müssen wir wissen, furchtbar schmerzhaft, so sage ich es mit gutem Gewissen. All das Erlebte, oder besser gesagt, all das, was wir hier hören, ertrug der Prophet Jesaja. Das alles nimmt Jesaja ganz deutlich wahr in seiner Zeit. Wir formulieren heute vielleicht, er hatte das auf dem Schirm. Und dann geschieht das, was wir im Text lesen. Gott zeigt, er offenbart sich ihm nur ein klein wenig. Ihm wird diese Situation, in die er gestellt ist, bewusst im Licht Gottes. Jesaja erkennt Gott und er erkennt sich selbst, sich in seinem Lebensumfeld. Und weil er diese seine Situation begreift, dann lässt es ihn nicht kalt. Ein Volk unreiner Lippen. Und wir? Wir heute auch, so wie Jesaja damals, erkennen wir, merken wir, dass die Lage unseres Landes, unserer Stadt, unseres Dorfes, unserer Nachbarn und Kollegen uns nicht kalt lassen kann. Vor einer Woche sahen wir, wie die Zeugen Jehovas Großeinsatz hatten, in Gröditz, vielleicht auch in Frauenhain, weiß ich nicht. In unserem Gespräch im Auto, also mit meiner Frau, kam uns folgender Gedanke oder besser die Frage: Was für ein Eifer haben diese Menschen für diese Sache? Und bitte versteht mich nicht falsch. Es ist neben der falschen Motivation auch noch eine verkehrte und verdrehte Botschaft, aber der Einsatz. Es darf uns die Situation unserer Umgebung nicht kalt lassen. Je mehr ich darüber nachgedacht habe, wurde es schließlich für mich eine versteckte Aufforderung, die wir in den Worten von Jesaja finden, wo es heißt: Und wohne unter einem Volk, denn wir, du und ich, sind jeder an seinem Platz gestellt. Aber eben nicht nur hingestellt, sondern auch beauftragt, ganz bewusst wahrzunehmen, was um mich herum passiert, was geschieht, um dann, was uns heute betrifft, zu fragen, in welche Aufgabe uns der Herr stellt, zum Beispiel noch intensiver ins Gebet zu gehen. Bleiben wir aber dennoch erst einmal beim Ausspruch von Jesaja. Was meint die Bibel, was meinen diese unreinen Lippen? Nämlich umgeben von dieser ganzen Realität einer verlorenen Welt. Eigentlich verloren gehende Menschen in Bezug auf die Ewigkeit. Und jetzt geschieht bei Jesaja das Unfassbare. Gott nimmt ihn, Jesaja, heraus und zeigt ihm nur einen Hauch, nur ein kleines Stück seines Wesens. Er stellt ihn in sein Licht. Und da ist plötzlich alles, aber auch alles anders. Oder wie das Sprichwort sagt, es erscheint in einem anderen Licht. Nur in einer für uns unfassbaren Radikalität. Anderes Licht wohl wahr. Ich bin mir sicher, wenn auch nicht in dieser Form und in dieser Version, wie wir sie hier lesen, tut Gott das punktuell auch noch heute mit Menschen. Augenblicke, in denen er mit ihnen redet, wo Gottes Licht sie trifft, schlaglichtartig. Und dann passiert das, was immer geschieht, wenn man sich im Licht Gottes erkennt, man erschrickt. Man erschrickt über seine Situation. Weh mir, ich vergehe, heißt es hier. Im Schein der Heiligkeit Gottes wird meine ganze Unvollkommenheit offenbar und dann kann ich es in der Nähe Gottes nicht aushalten. Es wird unerträglich. Dann werden die großspurigen Ankündigungen derer, die Gott anklagen wollen, ihn zur Rechenschaft ziehen wollen, sie werden nicht nur verstummen, nein, sie werden verrauchen. Ich vergleiche es gern mit dem Vorgang, der stattfindet, wenn ein Gegenstand oder Körper in das Kraftfeld einer Hochspannung kommt. Also einer Hochspannungsleitung, zum Beispiel der Fahrleitung bei der Bahn. Was geschieht da? Der nicht sichtbare Strom, mächtig und kraftvoll, nutzt diese Situation, also die Nähe, um einen Lichtbogen zu erzeugen. Was bleibt dann noch? Asche. Deshalb ist Hochspannung lebensgefährlich und deshalb ist auch ein Alltag und ein Streben ohne oder aber gegen Gott äußerst lebensgefährlich. Ich will nicht so tief und genau und detailliert auf die Seraphim eingehen, von denen hier so ausführlich geschrieben steht, übrigens fast am ausführlichsten in der Schrift. Aber alles Beschriebene deutet für mich auf etwas hin. Vielleicht mag ich in einiger Deutung nicht ganz richtig liegen und dennoch sage ich euch, wie ich es empfinde. 6 Flügel. Dazu schreibt die Studienbibel nach MacArthur, 2 Flügel bedecken die Gesichter, weil sie nicht wagten, Gottes Herrlichkeit direkt anzublicken. 2 andere bedeckten ihre Füße, wodurch sie ihre Niedrigkeit erkannten, obwohl sie Gott dienten. Und mit den letzten beiden dienten sie. Also 2/3 Anbetung. Ich behaupte aber für mich, dass die Flügel, mit denen sie dienten, auch, sagen wir mal, den gebührenden Abstand zum Herrn und Schöpfer des Universums halten. Es ist also in Gottes Licht alles Anbetung. Überlegenswert ist es dennoch, auch wenn ich falsch liegen sollte, aber die ganze Erde war erfüllt von Gottes Herrlichkeit, die Pfosten erbebten von der Stimme und der Rauch erfüllte das Haus, so lesen wir es. Und hierin finden wir den Hinweis auf Gottes Heiligkeit in ihrer Beziehung zu Zorn und Gericht wieder. Das ist etwas, was die TOCD-Frage der Philosophie völlig ausblendet. Ihr wisst nicht, was das ist. Ich wusste es auch nicht. Bis zur Vorbereitung auf die morgige Rallye-Prüfung meiner Lisbeth. Es bedeutet eigentlich nichts anderes, wie kann ein liebender Gott Leid zulassen? Und da wird theoretisiert. Und man verkennt die Heiligkeit, Gerechtigkeit und die Allmacht Gottes und den damit in der Beziehung stehenden Zorn und das Gericht dieses allmächtigen Gottes. Wer diesem Gott und sein Wort nur ein klein wenig ernst nimmt, sich nur einen Hauch auf die Existenz Gottes einlässt, der würde keinesfalls mit verschränkten Armen oder lässig Kaugummi kauen sich hinstellen und Gott nach seiner Meinung zur Verantwortung ziehen, so wie es manche machen wollen. Nein, dem ginge der Hintern auf Grundeis. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Wer sich das bewusst verdeutlicht, dem geht eine Gänsehaut über den Rücken. Mir geht es manchmal so, wenn mir der Herr zeigt,
was manche gesungene Choralsätze in ihrer Tiefe aussagen. Und ja, es ist schon häufiger passiert, dass ich da nicht weiter singen konnte, zugeschnürt oder ergriffen. Aber es ist auch nicht dramatisch, wenn man zum Beispiel Tränen des Staunens, der Freude, des Trostes oder der Dankbarkeit an sich bemerkt. Halten wir fest, in Gottes Gegenwart erkennen wir unsere Situation, ja, letztlich unsere Verlorenheit. Denn nur in echter Gotteserkenntnis kommt es zur Selbsterkenntnis. Und dann natürlich auch zum Erkennen meines Lebensumfeldes. Ich bin eben keinen Dreck besser als andere. Das ist gemeint mit, wie wir es in Vers 5 gelesen haben, da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Und wenn von unreinen Lippen die Rede ist, so erinnert mich das an eine Stelle im Neuen Testament. Nicht das, was in den Mund hineingeht, macht unrein, was herauskommt, was wir sagen. Was wir aber wiederum sagen, kommt aus unserem Herzen. Und so bedeutet letztlich unreine Lippen ein unreines Herz. Diese Selbsterkenntnis, die erst nach der Gotteserkenntnis kommt, erleben wir auch bei großen Gottesmännern, mit denen wir uns eigentlich niemals vergleichen können. Genannt seien hier aus dem Alten Testament der Hiob und im Neuen Testament der Petrus. Beide kamen zu derselben Selbsterkenntnis, als sie mit Gottes Gegenwart konfrontiert wurden. Weh mir, ich vergehe. Mit dieser Aussage, wenn mit dieser Aussage Schluss wäre, dann könnten wir alle einpacken, dann würde ich auch nicht hier stehen. Denn dieser Ausruf Jesajas ist nichts anderes als letztlich die Frage, die ein Mann später in Philippi gestellt hat. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? So sagte der Kerkermeister, und auch dort bebte es und Rauch war bestimmt auch zu sehen, sicherlich keinesfalls vergleichbar mit unserem Text. Also, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Gar nichts. Uns wird hier vor Augen geführt, dass ich selbst nichts tun kann. Hier ist Gott der Handelnde oder in dem Fall seine Diener. Von Gott aus geschieht die Reinigung, die Kohlen werden vom Altar genommen. Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen wird und deine Sünde gesühnt sein. Er ist es. Er, Gott selbst. Und es ist eben genau nur so möglich. Dann, wenn es unmittelbar vom Herrn ausgeht, nur dann ist es vollgültig. Er. Der Altar und das Feuer, in diesem Fall die Kohle, stehen für den Opferaltar, für das Sühneopfer, wofür die Schuld geopfert wurde. Man könnte es auch als entsündigen oder besser reinigen bezeichnen. Es, das Sühneopfer, diente dazu im Alten Testament, Gegenstände, aber vor allem auch die Menschen der Heiligkeit Gottes anzupassen. In der Grundbedeutung des Wortes Sühnen steckt Verhüllen oder Zudecken. Und so wird es auch im 1. Mose 6, Vers 14 für Verpichen gebraucht, also überdecken, abdichten. Und wenn jemand Verpichen hört, also manche, nicht alle, die denken an eine Flasche aus dem Feldschlösschenkasten, da ist nämlich so ein Männel, das ist das Pichmännel. Das sorgte dafür, dass die Fässer dicht waren, dass nichts anderes dazu und hineinkam. Also abdichten und überdecken. Und für Zorn abwenden und freundlich stimmen, so finden wir es auch in 1. Mose 32. Es war die einzige Möglichkeit, den Zugang zu Gott zu ermöglichen. Und vielleicht ist es auch einfach so zu verstehen, wie ich es auf einer Baustelle in den vergangenen Wochen erfahren habe. Damit ich das eiserne und gut gesicherte Drehtor bei Kronospan in Lamberzwalde passieren durfte, wurde mir die notwendige Karte erst ausgehändigt. Da half es nicht, dass ich schon viel Laminat in meinem Haus verlegt habe. Oder dass meine Kinder damals liebevoll das Werk als Wolkenmachmaschine bezeichnet haben. Nein, mir wurde diese Karte mit Chip sozusagen zugeeignet und nur mit dieser verliehenen Autorität hatte ich Zugang. Dort musste ich deshalb trotzdem arbeiten und ich sage, dort ist nicht der Himmel, Aber bitte versteht mich richtig. Ich konnte für den Zugang, die Autorisierung nichts tun. Ich war nur Empfänger. Und so können wir für das Überkleiden, wie es die Schrift an anderer Stelle nennt, eben nichts beitragen. Und an dieser Stelle fiel mir bei der Vorbereitung eine Bemerkung eines lieben Menschen ein. Da heißt es dann in allem. Das sagt sie, wenn die Worte fehlen und um zu verdeutlichen, dass Gott allein die Ehre gebührt. In allem seine Ehre und in allem ist es Jesu Werk allein. So wie bei Jesaja damals sind auch wir heute nur Empfangende. Aber in dem Bild, was wir hier sehen, steckt noch etwas drin. Und da muss ich sagen, als Kind oder Jugendlicher hat mich das ein wenig verwirrt. Also ich kenne noch die damaligen Kohlezangen. Und ich kann auch noch einen Ofen heizen. Unsere erste gemeinsame Wohnung meiner Frau in Pulsen hatte Kohlefeuerung. Welch verwerfliche Sache heute. Mir ist also deutlich vor Augen, wie glühende Kohlen aussehen. Und es muss schon gutes Kohle sein. Also die zu DDR-Zeiten, die zerbröselte ja ziemlich schnell. Aber eine gut gepresste Kohle, die hatte so richtig Glut. Neben dem, dass ich immer Angst hatte, dass die glühende Kohle aus der Zange fällt, war mir eines ganz deutlich vor Augen. So eine glühende Kohle ist doch heiß. Da verbrennt man sich doch die Gusche. Den Mund. Gusche ist ein Wort, was wir haben. Na, okay. Denkt mal an den frischen Kaffee, den ihr irgendwann mal zu schnell oder zu unvorsichtig zu euch genommen habt. Glühende Kohle und Mund berühren, das war mir schon, also das kann man nicht beschreiben, da schüttelt es mich heute eigentlich noch. Aber auch hier habe ich erst, als ich es genau durchdacht habe, begriffen. Und ihr werdet mir hoffentlich zustimmen. Buße tun ist schmerzlich. Schmerzlich, weil es uns widerstrebt. Und dennoch ist sie notwendig. Und beim Bild der Kohle ist mir auch noch ein weiterer Gedanke gekommen, weil wir wissen, wie Gott uns sich angenehm macht, weil das nur durch Jesu Sterben am Kreuz geschieht, so darf man diese Kohle als Zeichen für Christus wahrnehmen. Nein, nicht, dass man Kohle und Kohlefeuer heute ablehnt, obwohl das hierher passen würde. So wie die glühende Kohle sich verzehrt, so gibt Jesus sein Leben für uns. Er starb tatsächlich an Karfreitag, er war wirklich tot, er gab sich ganz hin. Sein irdisches Leben wurde verzehrt und dann reißt ihn Gott aus dem Tod heraus. Und warum tat er das? Aus Liebe zu uns. Aus Liebe zu dir und zu mir, einer Liebe, die so heiß wie ein Backofen ist, sagt ein Sprichwort. Na, da passt das Bild der glühenden Kohle ebenfalls. Und jetzt kommt im letzten Vers unserer heutigen Betrachtung noch etwas sehr Gewichtiges. Da heißt es im Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Die Frage des Herrn, wer will Bote sein? Gott beruft in den Dienst. Es ist gut, wenn wir diesen Ruf hören und es ist besser, wenn wir diesen Ruf nicht verhallen lassen. Aber was ich für so wichtig halte, ist der Gesamtzusammenhang des Rufs. Als erstes, wer ruft? Es ist Gott selbst. Und damit wird klar, dass die Platzanweisung für unser Christsein nicht nach unserem Denken oder Gutdünken geschieht oder geschehen soll. Fiel mir ein Lied ein, wie Gott mich führt, so will ich gehen und alles eigen wählen. Na ihr Chorleute, hört ihr schon die Melodie? Wie Gott mich führt, wie er mich führt. Mit der Betonung auf Gott, also auf er. Also Gott ruft und manchmal zieht er auch, aber er ist es. Und ein weiteres, der Ruf, die Frage geschieht wann? Eben nicht irgendwann, sondern nachdem er mich vorbereitet hat. Und diese Vorbereitung ist, im Bild gesprochen, ein Verwandeln in sein Wesen. Er rettet mich und reinigt mich, damit er mich senden kann. Und wenn das so ist, dann kann ich auch nur das weitergeben, was er will, was seinem Willen entspricht und was er vorhat zu wirken. Oder um es noch besser zu sagen, was er letztlich selbst wirkt. Und darum dürfen wir ihn auch immer wieder bitten. So weiß ich es von so vielen Verkündigern und so geht es mir selbst. Da Da geht man mit großem Bangen und Zittern in einen Gottesdienst. Und meine Bitte ist oft auf Knien, Herr, rede du. Lass mich und mein Inneres schweigen und wirke du selbst. Bring du mich hindurch. Ich will mich gebrauchen lassen. Auch da fiel mir wieder ein Liedtext ein, treib All Unreinigkeit heraus. Und mit mir haben so viele schon erfahren, dass der Herr durchträgt. Manches Mal auf seltene, aber auch wunderbare Weise. Ich erinnere mich an einen Dienst in Merzdorf. Merzdorf hat ja eher Gottesdienst, also nicht nur die Predigt muss eher fertig sein, man muss auch eher dahin. Und an diesem Tag ging es mir richtig bescheiden. Brechdurchfall. Und es war 10 nach halb 9. Und dann rief ich den Manfred an. Aber der war schon unterwegs. Es blieb mir also nichts zu fahren. Denn wegbleiben wollte ich nicht. Und dann hat der Herr einen durchgebracht. Also auf eine Art und Weise, die kann man nicht beschreiben. Durchgehalten. Er hat mich durchgeführt. Das ist mir so wunderbar in Erinnerung geblieben. Ohne, dass irgendwas schiefgegangen ist. Weder vorn noch hinten. Also er ruft, er beauftragt, er trägt durch und er erwartet, dass ich seinem Ruf folge, weil er dann handelt. Hier bin ich, sende mich. Wie Gott mich führt, so will ich gehen und alles eigen wählen. Ich setze noch einmal die Betonung auf eine andere Stelle, so will ich gehen. Verweigere dich nicht seinem Ruf, sei bereit, seinen Platzanweisungen zu folgen und wo es dran ist, dann antworte ihm in rechter Weise. Nun, wenn man seine Steuerveranlagung abgibt, muss man auch ein Feld ankreuzen, Familienstand. Am Anfang stand dort ledig. Manche suchen nach der Hochzeit dann vergeblich das Feld erledigt. Aber ihr müsst das Kreuz bei verheiratet machen. Und wenn man vor Gott und der Welt im Traugottesdienst sein Bekenntnis zum Partner deutlich vernehmbar artikulieren muss, dann heißt es ja mit Gottes Hilfe. Sei bereit, Gottes Platzanweisungen zu folgen. Und wo es dran ist, dann antworte ihm mit dem Zusatz ja mit Gottes Hilfe, so wie es letztlich der Jesaja, auch wenn er es so nicht ausspricht, tut. Damals, hier bin ich, sende mich. Übrigens, und das fiel mir erst am Morgen vor der ersten Predigt auf, steht dort ein anderes Satzzeichen, als ich es erwartet hatte. Meine älteste schulpflichtige Tochter hat mir das im Anschluss noch erklärt, ob, beziehungsweise, dass ich das falsch empfunden habe, aber meine Gedanken waren so. Die Aussage, hier bin ich, sende mich, Punkt, müsste doch eigentlich ein Punkt als Satzzeichen haben. Nein, aber da steht ein Ausrufezeichen, wie bei einer Aufforderung. Ja, Herr, mach es unbedingt. Und so werde ich es für mich als dankbaren Gehorsam des Propheten, einer, der sich bewusst und gern seiner zugedachten Aufgabe stellt. Und stellt sich für mich die Frage, ist es in meinem Leben auch so oder immer so? Und da wir nun schon beim letzten Vers für heute angekommen sind, wird es vielleicht einige geben, die sagen, der Michael hat aus diesem ganzen Text noch was Wichtiges vergessen. Hat er nicht. Aber wenn man sich nicht sicher ist, ob das wirklich so gemeint ist, nun dann erhalten wir genau in diesem letzten betrachteten Vers die Sicherheit dazu. Wovon rede ich? Es ist etwas, was Jesaja und die Menschen des Alten Testaments noch nicht erkennen konnten. Aber was wir sehen sollen, die Dreieinigkeit Gottes. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Nicht zu begreifen und doch war deshalb vorgeschlagener Predigtext am Sonntag nach Pfingsten zum Trinitatisfest. Und drückt sich im dritten Vers unsere 8 Verse aus. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, der, der die Macht hat. Die Hauptbotschaft ist natürlich der Ausdruck seiner Heilig und Herrlichkeit, seiner Abgesondertheit und Unabhängigkeit seiner gefallenen Schöpfung gegenüber. Aber sie beinhaltet eben auch, dass Gott 3 Personen umfasst. Deshalb, und das meinte ich vorhin mit der Begründung im Vers 8, und ich habe es bewusst vorhin nicht so deutlich mitgelesen, heißt es, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Diese Mehrzahl begegnet uns bereits am Anfang der Schrift, in 1. Mose 1, Vers 26. Da spricht Gott, Lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und so weiter. Nun, der Plural der beiden Stellen beweist zwar nicht die Lehre der Dreieinigkeit, aber sie weist uns deutlich darauf hin. Es folgt jetzt keine zweite Predigt zur Dreieinigkeit, keine Angst, auch nicht, weil Trinitatissonntag war oder der Text dazu ausgewählt war, nur einige Gedankenanstöße noch als Hausaufgabe. Dieser Text, dann jedoch gelesen bis zum Vers 10 oder 13, ist ein Wort des Widerspruchs. Erstens, ein Wort des Widerspruchs, weil es die Dreieinigkeit bezeugt. Zweitens, ein Wort des Widerspruchs, weil es die Sünde thematisiert. Und drittens, ein Wort des Widerspruchs, weil es die Verstockung durch Gott beschreibt. Und da Hausaufgaben ungeliebt sind und gleich dann, wenn sie schwer und zeitaufwendig sind, möchte ich mich disziplinieren. Nehmt euch bei Gelegenheit mal 30 Minuten 49, hört euch die Predigt von Olaf Latzel zu diesem Text an. Wo ihr die findet, könnt ihr mich nachher fragen. Und sie beleuchtet anders und dennoch gründlich und ist nach 6 Jahren immer noch ganz aktuell. Ich fasse noch einmal zusammen. Unser alttestamentlicher Text wollte uns zeigen, dass Gottes Wort immer noch aktuell bleibt, gerade in Bezug auf die Gleichmacherei und die Ablehnung von Gottes guter Ordnung. Der Prophet Jesaja erkennt den heiligen und lebendigen Gott und in diesem Licht erkennt er sich selbst. Und damit verbunden nimmt er seine Situation, seinen Zustand, seinen Stand vor Gott wahr. Und wir wollen auch mitnehmen, dass ohne Gottes Erkenntnis keine wirkliche Selbsterkenntnis geschehen kann. Es hilft uns nicht, wenn wir uns in unsere Scheinwelt abtauchen. Im Licht Gottes wird unser wahres Wesen offenbar. Und wir können vor Gottes Heiligkeit nicht bestehen. Deshalb wollen wir uns von Gott selbst durch seinen lieben Sohn reinigen und retten lassen. Lass dich doch dazu herzlich einladen, wenn das noch nicht geschehen ist. Und wenn wir dann seinen Willen erkennen, dann lass dich durch Gott selbst beauftragen und verweigere dich nicht. So wie der Trauspruch von Christian und Sonja. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Hier bin ich. Hier bin ich, um mich von dir umgestalten zu lassen, in dein Bild, Herr, und dann natürlich auch beauftragen zu lassen. Ja, und dabei wird dir Widerspruch begegnen, aber lass dich bitte nicht und niemals davon abhalten, diesem Herrn zu folgen. Und wenn er es dir zeigt, vielleicht auch heute noch. Amen. Ich möchte mit euch gemeinsam beten. Lieber Herr und Heiland Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen. Danke sagen, dass du uns auch diesen alttestamentlichen Text gibst, um uns zu zeigen, was du für uns getan hast. Und dass du uns rufst. Hilf, dass wir deinem Ruf folgen, uns dir nicht entgegenstellen und dass wir auch die Aufgaben, die du für uns hast, dann treu tun. Wir wollen dich bitten für all die, die du einmal gerufen hast, die aber auch auf ihrem Weg andere Abbiegungen genommen haben. Geh du ihnen nach und hol sie zurück. Zeige uns, einem jeden von uns, was sein Platz ist. Lass uns da aufmerksam sein und auch erkennen, wo du uns gebrauchen willst. Und hilf, dass wir treu sagen können, mit aufrichtigem Herzen sagen können, hier bin ich, sende mich. Wir danken dir, dass du uns als Menschen benutzt, um dein Werk fortzuführen. Und so segne uns jetzt auch noch diesen Tag. Amen.